Thorsten wirft heute einen tief pessimistischen Blick in die Zukunft der Marketingkommunikation.
Was ich hier sehe, ist hyperpersonalisierte Werbung für die unsinnigsten Produkte aus den dunkelsten Winkeln dieser Welt.
Hanna hingegen wird schon vom bloßen Hinsehen schlecht.
Ich habe da erstmal als Endkonsumenten einen Blick drauf und da habe ich ganz große Bauchschmerzen.
Markus sollte sich vielleicht besser mit gewissen Aspekten des Lebens geistig nicht zu lange auseinandersetzen. Die Wirkung scheint fatal.
Wenn ich über das ganze Thema nachdenke, schwirren mir immer die schnelleren Pferde durch den Kopf. Ich freue mich heute, in das erste Thema einführen zu dürfen. Und wir kommen indirekt zurück zu einer unserer Lieblingsmarken in diesem Podcast. Und zwar zur Marke Apple, aber eher indirekt. Vor einigen Tagen verkündete die Firma OpenAI gemeinsam mit Sir Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple, dass Sir Jony Ive sein Hardware-Startup I.O. für 6,5 Milliarden US-Dollar an OpenAI verkauft hat und die Firma nun für OpenAI zuständig ist für jegliche Design- und Hardware-Entscheidungen. Was sich erstmal so ein bisschen quer anhört, kriegt nochmal einen besonderen Spin, wenn man ein paar Interviews zu dem Thema mit dem Sir Jony Ive liest, dass er sagt, er will damit wieder zurück ins Spiel kommen und möchte jetzt wieder mehr ins Rampenlicht treten, beziehungsweise möchte sich dafür einsetzen, dass künstliche Intelligenz und Design eine Symbiose eingehen, um die Technologie dem User besser zugänglich zu machen, beziehungsweise auf der anderen Seite eben auch die OpenAI besser nutzbar zu machen für den Kunden. Ich fand die Aussage relativ spannend, vor allen Dingen, weil wir ja wirklich KI hauptsächlich immer als Software verstehen, die eigentlich schon überall durch die Gegend turnt. Und jetzt kommt ein alter Gedanke wieder neu auf, nämlich zu sagen, Software und Hardware gehören zusammen. Das ist ein altes Apple-Argument. Und ich finde die Diskussion, die sich darum jetzt entspannt, schon ganz cool, indem es jetzt quasi darum geht, wieder einen Anlauf zu nehmen, brauchen wir neue Produkte beziehungsweise neue Geräte, um KI in der Zukunft richtig nutzen zu können. Wir hatten das schon häufiger hier bei uns im Podcast, dass immer mal wieder mit einem neuen Device angekommen ist. Bis jetzt hat sich da aber noch nichts durchgesetzt. Und mich würde interessieren, wie ihr das einschätzt, wenn jetzt ein Design-Guru sich die Aufgabe setzt, eine Technologie dem Menschen besser zugänglich zu machen.
Also du hast es angeschnitten, wir haben dieses Thema ja schon häufiger diskutiert und ich war ja zeitweise ganz euphorisch und habe ja auch immer gerne diese Themen mitgebracht. Ich muss schon sagen, ich bin mittlerweile so ein bisschen, also ein bisschen ist meine Euphorie gehemmt, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte und ich das eigentlich auch spannend finde, was sich in dem Feld tut, aber wirklich die Entwicklung um den Humane AI Pin, den Rabbit R1, ich finde, das war alles so groß angekündigt, auch das, was Apple eben versprochen hatte mit Apple Intelligence, was jetzt ja auch die Begeisterung vorher größer war als jetzt das Ergebnis am Markt. Trotzdem muss ich sagen, das ist natürlich eine Person, ein Designer, dem es in der Vergangenheit eben gelungen ist, solche Produkte emotional aufzuladen. Das ist das eine und das andere eben, diese absolute Einfachheit durchzusetzen, wie beispielsweise eben beim iPhone ohne die Tastatur oder dann Entscheidungen, wie dass der Klinkenstecker wegfällt beim Handy. Und mit solchen Entscheidungen und so einem emotionalen Zugang in dem Design könnte es halt eben doch schon was werden. Und das stimmt mich wieder positiv bei dieser Entscheidung, das Unternehmen aufzukaufen und Jony Ive da zu integrieren. Trotzdem, ich finde, momentan ist das alles noch so alles recht halbgar. Also das, was man hört, das, was kommuniziert wird, das, was in Filmen übertragen wird, klingt sehr hochtrabend. Also nicht nur, dass die Welt wieder eine bessere werden soll, sondern auch, dass dort Millionen Produkte verkauft werden sollen. Das ist die Revolution schlechthin. Momentan das, was man eben sieht, ist meines Erachtens wenig neu. Es klingt alles sehr nach dem Humane AI Pin.
Ich habe da mehr Fragen als Antworten. Für mich gibt es da schon so eine gewisse nachvollziehbare Logik. Also dass die ganzen Unternehmen, die in diesem AI-Feld unterwegs sind, inzwischen auch ein besseres Verständnis davon haben, mit wem sie alles im Wettbewerb sind und wie viele Märkte es gibt. Wir sehen ja auch viele Märkte in diesem AI-Feld, die herausragend gut inzwischen funktionieren, eher B2B-Märkte, wo du AI-Tools verkaufen kannst an Organisationen. Wenn wir auf den AI-Markt im B2C schauen, dann fehlt da doch etwas. Die Zahlungsbereitschaft der Individuen für AI hält sich in engen Grenzen. Du nutzt es, wenn es dir in irgendeiner Form umsonst angeboten wird oder integriert, wie es jetzt ja Google macht, in sein System. Und die Grundidee hat ja einen enormen Charme. AI physisch zu machen. Wenn wir uns das Unternehmen OpenAI ansehen, dann überlegen die sich vor allem natürlich auch, wir stehen hier im Wettbewerb mit Google, mit Amazon etc. Hier einen Schritt zu tun, in irgendeiner Form AI in ein physisches Produkt zu gießen, das macht zweifellos Sinn. Und dann als OpenAI eine Kooperation einzugehen oder jetzt hier noch viel mehr, eine ganz enge Partnerschaft mit dem Hardware-Designer aller Jahrzehnte, Jony Ive, klingt natürlich irrsinnig attraktiv.
Ich habe da auch verschiedene Brillen drauf. Aber die erste, und die habt ihr schon indirekt angesprochen, das ist mal eine Nachricht, die KI in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ich würde gerne zwei Aspekte mal in den Raum stellen und bei Hanna eigentlich anknüpfen. Wenn ich über das ganze Thema nachdenke, schwirren mir immer die schnelleren Pferde wieder durch den Kopf. Es gab für mich zwei Aha-Momente, wo diese schnelleren Pferde eben genau von Jony Ive gespielt wurden. Das eine war das iPad, wo keiner wusste, was er damit wollte. Also den Tag unten, bevor ich ein iPad hatte, ich war glücklich. Hinterher war ich glücklicher und ich wusste es nicht, ich konnte es nicht formulieren, was ich brauche. Das zweite waren die AirPads. Also die ersten Stöpselkopfhörer von Apple, die kabellosen, wo jeder gesagt hat, das sieht ja aus wie ein Zahnbürstenaufsatz und schwupp haben wir sie trotzdem alle im Ohr, weil sie halt verdammt funktional und gut gebaut sind und uns einfach echten Mehrwert geben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob da ein Pin bei rauskommt. Aber irgendeine Idee werden die haben und es wird uns erwischen, genau wie die schnelleren Pferde mit dem Auto von Henry Ford und wir werden dastehen und sagen, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ich hätte ja fast eine Wette, ja, wenn man jetzt sagt, Odyssee 2001 hast du zum ersten Mal ein iPad gesehen, also lag da auf dem Tisch, wo die da gefrühstückt haben, dann würde ich heute mal hingehen und mir Hitchhiker's Guide to Galaxy angucken und an den Bubblefisch denken, der vielleicht da auf uns zukommt, den du dir ganz einfach ins Ohr steckst und schwupp, auf einmal funktionieren Dinge, von denen du noch vorher gar nicht geträumt hast. Also ich glaube, das ist ein riesen offenes Feld und die eröffnen sich damit eine Art Vorwärtsstrategie in eine Richtung, die ich für ganz wichtig halte. Das andere, was man nicht vergessen darf, ist, dass Jony Ive auch zuständig war für das Software-Design bei Apple. Also was heißt, wie die Knöpfe aussehen und ihr könnt euch an den Satz von Steve Jobs erinnern. Wir machen Knöpfe, die sehen so schön aus, da willst du draufklicken. Jeder, der ChatGPT nutzt, weiß, wie schnell man einen falschen Knopf drückt, weil auf einmal irgendwo wieder ein Fenster aufgeht, wo keine Intuition wirklich funktioniert und du eigentlich immer nur scrollst, habe ich den jetzt schon mal gefragt oder nicht. Und deswegen finde ich diese ganze Diskussion extrem spannend, weil das Ganze kriegt jetzt noch mal mehr User-Interface, denke. Und das finde ich extrem spannend, weil das, was du gesagt hast, Thorsten, klar, seit Jahren arbeiten alle möglichen B2B-Unternehmen mit KI, aber die große Adaption, 800 Millionen Menschen nutzen ChatGPT, das weiterzuführen und zu verstärken, das ist, glaube ich, nicht mehr eine Aufgabe des reinen Algorithmus, sondern der Usability und der Customer Experience. Und da haben sie sich, glaube ich, echt den richtigen geholt. Zumal er ja auch noch selber sagt, er würde gerne einiges gut machen für das, wo er früher mit dran beteiligt war, was so Technologieanwendungen waren, die vielleicht nicht dann doch so gut angekommen sind, wie er es gerne hätte. Also dann auch noch mit einem Sendungsbewusstsein und einer Ambition. Also das ist schon ein Wort, was der da gebracht hat.
Ja, das sind halt genauso große Versprechen wie wir machen das coolste Stück Technik, das die Welt je gesehen hat. Ne? Oder wir verkaufen eben 100 Millionen Geräte bald. Also es sind schon große Worte, aber ja, ich stimme dir zu. Wenn ich es jemandem zutraue, dann würde ich es ihm zutrauen. Momentan sind es viele Gerüchte, viele Vermutungen, viel, was eben in diese Richtung geht. Deswegen kommt man da ja hin, dass der vermutlich so aussehen soll wie der AI-Pin, weil es dazu Gerüchte gibt. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig relevant jetzt auch für OpenAI, wenn man ja nochmal drauf schaut, wo Google jetzt ist bei der AI-Integration in der Suche. Die haben da ja einen Riesensprung gemacht, da jetzt eine andere Art und Weise vorzulegen. Und ob das jetzt eine benutzerfreundlichere Interaktion ist auf dem User-Interface oder ein Hardware-Produkt, sei dahingestellt.
Menschen, die diese Zusammenarbeit eher kritisch sehen, die sagen, solange Steve Jobs diese Ankündigungen gemacht hat, klangen die irgendwie besser und glaubwürdiger.
Ich würde mal, bei der Aufgabenverteilung kann man schon nochmal bleiben, weil der Jony Ive, der hat ja anscheinend ein wirkliches psychologisches Auftrittsproblem. Also der hat Bühnenangst, Stage Fright wie nichts. Und die hat er auch nie abgelegt. Deswegen war er, glaube ich, auch froh, dass Steve Jobs sich die Zeit genommen hat. Aber ich glaube gar nicht mal, dass es die Verkaufe nach vorne nur ist, sondern du kannst schon mit Designprinzipien, wenn du die wirklich durchziehst und die an der Usability festmachst. Ich meine, der Mann ist ursächlich dafür verantwortlich, dass wir einen Handschmeichler in der Hand haben, wenn wir ein iPhone in die Hand nehmen. Und es fühlt sich einfach besser an als ein Google-Handy oder ein Samsung-Teil. Es ist einfach so. Und wer so denken kann und sich dann wieder einschaltet in ein großes Spiel, also ich bin gespannt und freue mich drauf.
Ich würde gerne mit euch ein Thema diskutieren, das wir in der Vergangenheit immer wieder gestriffen haben. Immer wieder kam es in unserem Podcast vor. Es geht um Nike. Nike hatte ja vor einigen Jahren den Vertrieb über Handelsplattformen und Partner weitgehend aufgegeben und sich vor allem auf das D2C-Geschäft fokussiert. Das Ziel dieser Strategie war, zum einen mehr Kontrolle über die Marke zu bekommen, bessere Markenerlebnisse zu gestalten, direktere und persönlichere Beziehungen zu Kundinnen und Kunden aufzubauen und auch weniger Probleme mit gefälschten Produkten zu haben, die man immer wieder auf Plattformen wie Amazon vorgefunden hat. Die Beziehung zu einer Vielzahl von Handelspartnern wurde gekappt und anfänglich ging diese D2C-Strategie auch recht gut auf. Vor allem während Covid hat Nike außerordentlich gut performt. In den letzten Jahren sah es dann aber etwas anders aus. Die Situation wurde zunehmend kritischer, vor allem eben bei anderen Brands, die Lücken im Handel gefüllt haben, so wie On, Hoka oder New Balance. Im ersten Quartal diesen Jahres verzeichnete Nike einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von -10%. Und nun soll es einer richten. Das ist der Ex-CEO Elliot Hill, der aus dem Ruhestand wieder zurückgeholt wurde. Seit Oktober 2024 ist er wieder im Amt und er hat eben den Wiederaufbau des Großhandelsgeschäfts zum einem der wichtigsten Eckpfeiler der Unternehmensstrategie erklärt. Der Wandel soll jetzt gelingen, indem Kundinnen und Kunden wirklich überall Produkte angeboten werden sollen, also wirklich Wortlaut des CEOs. Wo und wie auch immer sie einkaufen sollen, soll Nike eben vertreten sein. Die jüngste Umkehrung der D2C-Strategie ist jetzt zu sehen auf Amazon. Nike ist zurück nach 6 Jahren Pause auf der Handelsplattform und begleitet wurde diese Rückkehr auch mit einer Preiserhöhung für einen großen Teil des Schuhsortiments und der Bekleidung. Soweit der Stand bei Nike. Was meint ihr, gelingt so jetzt die Kehrtwende, wird das eben Nike wieder verhelfen zum Wachstum und stimmt dieser vermeintliche Deal, Reichweite gegen maximale D2C-Kontrolle einzutauschen?
Wenn man 10% Umsatzrückgang zu beklagen hat, ist es eine nachvollziehbare Entscheidung zu sagen, wir müssen unsere Distribution wieder erweitern. Das ist nur das eine. Dahinter liegt ja eine grundsätzliche Entwicklung im Konsumenten- und Konsumentinnenverhalten, was wir ja auch überall beobachten, ist, dass sich das Suchverhalten der Kundinnen und Kunden verändert hat. Und wenn Kunden, die die grobe Idee haben, ich möchte einen Sportschuh kaufen, der Haupteinstieg erstmal ist, ich gucke mal bei Amazon, was gibt es denn da? Und du bist als Nike nicht präsent in dieser Phase, dann verlierst du natürlich viel. Im Kern lebt natürlich ein D2C davon, dass du eine irrsinnig gelernte Marke bist und manche direkt zu dir gehen. Aber du lebst natürlich auch davon, dass du bei Google vorne mit dabei bist. Aber wenn die Relevanz des klassischen Google Search rückläufig ist, dann verlierst du natürlich auch da. Also von daher für mich nachvollziehbar. Vor allem, da wir ja sowieso in einer Welt leben, wo sich dieses Suchverhalten der Kunden auch noch weiter ändern wird. Also Einstieg über AI oder Einstieg über Social Commerce. Und da bei Nike drüber nachzudenken, die eigene Distributionsstrategie mal ganz grundsätzlich wieder neu aufzustellen, ist für mich vollkommen nachvollziehbar.
Ich würde gerne mal ein bisschen in die Geschichte von Nike gucken. Nike hat solche Diskussionen in den letzten 25 Jahren mit Handelspartnern immer wieder gehabt. Es gibt eine ganz traditionelle Geschichte. Es ist der Channel-Konflikt zwischen Nike und Foot Locker, also was Foot Locker zu welchem Preis wie verkaufen kann und ob es dort nur Exklusivprodukte gibt und dergleichen. Und das war ein Kampf, der ging bis aufs Messer. Aber das ist ein ganz klassischer vertikaler Konflikt. Und im Kern ist es das, was sie mit Amazon hatten, auch ein ganz klassischer vertikaler Konflikt mit einem Unterschied, dass sich Amazon in seinem Marktplatzgeschäft eben nicht darum gekümmert hat, den Counterfeit auszuschalten, weil sie gesagt haben, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist die maximale Distribution, die beste Customer Experience. Wir sind nicht die Richter über unsere Lieferanten, sondern das muss die Plattform selber regeln. Das ist eine ähnliche Diskussion wie redaktionelle Inhalte bei X oder bei Facebook. Immer wieder eine Diskussion, was musst du als eine Plattform leisten? Und die Diskussion, die hat Nike als einer der wenigen wirklich auch stellvertretend für verschiedene andere Marken geführt. Man muss nur Birkenstock nennen, die eine ähnliche Diskussion dann auch hatten und sich deswegen auch von der Plattform verabschiedet haben. Diese Diskussion im vertikalen Konflikt muss man auch noch meiner Meinung nach in den Kontext stellen. Nike ist ja nie eine völlige reine D2C-Strategie gefahren. Sie waren ja immer vertreten bei anderen, bei Fachhändlern und dergleichen. Was sie gemacht haben, sie haben den direkten Vertrieb von Nike-Produkten bei Amazon unterbunden. Und jetzt gehen sie halt wieder ins Wholesale-Business rein. Ich finde die Ankündigung dessen, dass sie sich da wieder zeigen, finde ich spannend. Ich halte sie nicht für so weltbewegend, wie sie alle ankündigen, weil sie wird eine Normalisierung bringen. Wenn wir über Kundenverhalten reden, die Search läuft häufig über die Brand und die Brand ist halt Nike. Und damit wird es für Nike immer noch einfacher, den Kundenkontakt zu steuern oder sich den auch abzuholen oder eben dann jetzt auch an Amazon weiterzugeben. Ich bin gespannt darauf, wie die vertikalen Konflikte weiterlaufen. Ob das jetzt eine bessere Beziehung zwischen Nike und Amazon bringt oder ob Nike da im Bußgang nach Canossa gegangen ist, was ich gar nicht mal glaube, sondern Amazon, müssen wir auch immer sehen, momentan läuft der E-Commerce auch nicht mehr so rosig wie zu Pandemienzeiten oder danach. Die suchen auch neue Impulse, die sie ihren Kunden bieten können. Also ich glaube, es läuft für beide momentan eine Win-Win-Situation raus. Und du hast es gesagt, Hanna, ich möchte es nur nochmal verstärken, gleichzeitig mit dem Price-Markup. Ja, also das ist auch noch etwas, was signalisiert, wir machen das hier nicht in der Discount-Schiene, sondern wir versuchen, die Distribution zu verbreitern und trotzdem die Zahlungsbereitschaft dann doch schon noch abzuholen.
Ja, ich glaube auch, dass Amazon da schon sich ordentlich verändert hat. Also in den Möglichkeiten, wie eben Marken präsentiert werden, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten sie auch haben, das hat sich ja schon verändert im Vergleich zur Vergangenheit. Und ich sehe auch diese Abwägung, so wie du sie beschrieben hast, Thorsten, dass man eben schauen muss, wenn, wo suchen die Menschen, wo fangen sie an? Lohnt sich es, auf die zu gehen, die überhaupt mal lossuchen nach den Sportschuhen, nach der Sportkleidung? Oder lohnt es sich eben mehr darauf zu setzen, Menschen über Social Media zu inspirieren? Und wenn das eben jetzt der teurere Weg geworden ist mit den steigenden Werbekosten, mit den immer mehr Werbetreibenden auf Social Media, dann kann halt der andere Weg schon interessanter auch wieder sein. Das denke ich auch, wo ich mir nicht so sicher bin, ob es jetzt wirklich der Ansatz ist, zu sagen, wir müssen überall sein. Also da, finde ich, kann es auch schnell in so eine Richtung abrutschen und das werden sie sicherlich jetzt auch nicht in diesem Umfang so umsetzen, aber ich muss da mal damals denken an das Beispiel von Tchibo, die eine Zeit lang diese Frequenzpunkte maximal hochgeschraubt haben von den Baumärkten, von den Einrichtungszentren. Also überall gab es die Tchibo-Produkte zu kaufen und das war eben fatal, weil sich darüber dann der Mehrwert nicht generieren ließ und man eine größere Lücke hatte. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Falle jetzt auch nicht so zutreffen.
Ich glaube, was man auch noch sehen muss, Nike kommt aus einer Phase des Bashing. Ja, die waren D2C, die haben ihre Marke verhunzt und jeder, der es nur auch irgendwie wusste, hat auf Nike rumgetrampelt und man sieht die jetzt mehr in der Defensive, als sie wirklich sind, weil ich glaube, dass die Marke noch gar nicht mal so angegriffen ist. Die Frage ist, was sie jetzt für richtige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, die Entscheidung, selektiv jetzt breiter sich zu verteilen, die halte ich für absolut richtig. Ubiquitär, das war die Diskussion mit Footlocker, werden sie nicht werden, sondern sie werden sich vorbereiten. Sie sind übrigens ein Vorkämpfer gewesen, damals Exklusivrechte im Internet mal durchzuspielen und zu zeigen, dass man auch Exklusivvertrieb im Internet machen kann, indem man seinen Partnern was vorschreibt. Und das wird ein Spiel sein, was ich jetzt wahrscheinlich nochmal ausdeutsche, dass man bestimmt selektionierten Partnern einen Zugang gibt und damit einfach auch wirklich eine breitere Aufstellung richtig hinkriegt.
Ich knüpfe nochmal davon an, was ihr ja auch schon sagtet, Ball flach halten. Die Distribution muss wieder etwas verbreitert werden. Man hat da auf einen wichtigen Channel einfach verzichtet, auf den eben Adidas und Puma nicht verzichten. Und das sind schlichtweg immer noch die Hauptwettbewerber. Und die Hauptargumente für reines D2C sind ja, ich kontrolliere meine Marke. Aber wo kontrollierst du denn die Marke? In einem kleinen Feld im virtuellen Raum. Wenn du darüber nachdenkst, die Marke Nike wieder frisch aufzuladen, dann passiert es in Nuancen auf deinem D2C-Channel, sondern da hast du ganz andere markenkommunikative Elemente. Wen sponserst du? Bist du bei den richtigen Vereinen? Hast du die richtigen Sportlerinnen und Sportler? Wie sieht dein Flagship-Store aus? Wie sehen deine Produkte aus? Etc. Also von daher meine ich auch, die ganze Entscheidung ist wirklich zu relativieren. Und Hauptpunkt ist hier schlichtweg, mach deine Produkte verfügbar.
Genau. Was man natürlich schon einbüßt, ist das Versprechen, was lange Zeit galt, eben der Kundendaten. Und ich glaube, das ist schon das, was wir alle verfolgen. Gar nicht mal nur so dieses kontrollierte Erlebnis zu haben, sondern wirklich idealerweise die Kunden langfristig zu halten. Und das ist schon ein Punkt. Was ja trotzdem noch die Frage ist, wie viel hängt es jetzt wirklich an dieser Vertriebsstrategie und was sind vielleicht auch andere Punkte und was sind Wellenbewegungen in dem Markt? Und das sehe ich genauso wie ihr. Und dann gibt es ja auch noch weitere Veränderungen. Jetzt wird zum Beispiel Kim Kardashian als Haupttestimonial eingesetzt. Wer weiß, was daraus passiert, ne?
Das halte ich für viel kritischer.
Ja. Siehst du sie nicht als neuen Michael Jordan?
Ihre Hauptkompetenz liegt jetzt nicht in sportlicher Höchstleistung. Ich bin der Meinung, der Marke Nike würde back to the roots, zum Markenkern Performance, durchaus gut tun.
Das, was wir vor 3 Jahren zu Adidas gesagt haben in diesem Podcast, ne?
Hat denen ja auch ganz gut getan.
Unsere Empfehlung war gut.
Naja, da müssen wir halt jetzt nur ins Englische übersetzen und mal schnell über den Teich schicken.
Ich freue mich, in unser drittes Thema einführen zu können. Mark Zuckerberg hat, so kann man glaube ich durchaus formulieren, mal wieder einen Blick in die Zukunft geworfen, die natürlich dann auch von Meta gestaltet werden soll. Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass Ende 2026 im Grunde das Ende aller Werbeagenturen gekommen sein soll. Er hat in Aussicht gestellt, dass ab Ende 2026 Werbung vollautomatisiert werden kann. Warum ist das möglich? Natürlich, weil Meta investiert in AI und damit auch in alle möglichen Prozessschritte, die nötig sind, um Werbung zu machen. Das beginnt mit der Kreation von Anzeigen, von Werbefilmen. Es geht auch natürlich ganz klassisches Meta-Geschäft um die Distribution dieser Werbung. Also seine Vision ist die, dass Unternehmen eine Positionierung ihres Produktes, ihrer Marke liefern, vielleicht noch ein Foto von dem Produkt und eine Angabe machen, wie groß das Budget ist, das man einzusetzen plant. Und dann wird vollautomatisch die Werbekampagne entwickelt, werden einzelne Budgets entwickelt, die vollautomatisiert auf den Meta-Kanälen, also sprich in erster Linie Facebook und Instagram, verteilt werden. Was meint ihr dazu?
Das Erste ist, Mark Zuckerberg hat was gesagt zu einem Thema, was ihm ganz wichtig ist, was ihm ganz arg wichtig ist. Ich glaube, er muss auch begründen, wo die KI-Investitionen, die er da in den letzten Jahren gemacht hat, hingeflossen sind. Und er muss ja auch irgendwann mal was zeigen, was vielleicht ein bisschen revolutionärer ist als eine neue Brille, die er dann hat. In der klassischen Unternehmensstrategie nennt man das eine Rückwärtsintegration, indem er hingeht und eigentlich eine Wertschöpfung rausnimmt, die vorher von anderen gemacht wurde. Und ich verweise hier nur auf das One-on-One, was Thorsten, du gemacht hast mit dem Winfried Daun, wo ja die große Diskussion war, welche Wertschöpfung muss wo noch stattfinden in der Kommunikation. Und das, glaube ich, ist momentan eine Diskussion, die ist wirklich State of the Art. Das ist die Diskussion, die man momentan führt. Welcher Stein da aufeinander bleibt, das wissen wir, glaube ich, noch nicht. Aber diese Idee, dass ich hingehe und sage, ich nehme dir die Anzeigengestaltung ab und mache die Schaltung dann auch auf meinen Seiten, da klingelt bei mir dann Retail Media. Das ist das, was Amazon schon über Jahre macht. In dem Feld sich zu bewegen und zu versuchen, dort einen neuen Impuls zu setzen, ist nicht nur notwendig, sondern auch logisch. Nur was wir ja heute schon sehen, ist, dass KI-generierte Inhalte A, einen ganz bestimmten Duktus haben, B, immer ähnlicher werden und immer schwerer zu identifizieren sind. Vielleicht sind wir alle ganz froh, wenn derartige Anzeigen keinen mehr Arbeit kosten, sondern einfach von jemandem gemacht werden, der damit ein Grundrauschen erzeugt. Wir sehen es ja in der Modebranche, was da inzwischen alles mit den KI-generierten Bildern stattfindet, mit auch seinen negativen Beispielen und dergleichen. Aber ein Teil der Werbung über so etwas auszuspielen, über einen automatisierten Kanal, ich glaube, das ist eine logische Folgerung, die sicherlich sich in den nächsten Jahren abzeichnen wird. Und dass da Meta mit vorne weggehen will, das ist mir klar. Da können die nicht hinterher dackeln. Wie es dann im Endeffekt aussieht, das würde mich dann mal interessieren, was da wirklich auch für eine Qualität hinter ist, wie viel KI-Power dahinter ist, wie viel da reingesteckt wird.
Ich finde es bei Meta immer wieder beeindruckend, jetzt auch in der täglichen Arbeit, wie viele Unternehmen dort werben und welche Unsummen an Geld da reinfließen und wie viele Unternehmen sich auch ganz primär ja auf Meta verlassen. Also gerade in der Startup-Welt ist das, finde ich, schon Wahnsinn. Ich finde, es gibt auf dieses Thema unterschiedliche Perspektiven. Ich habe da erstmal als Endkonsumenten einen Blick drauf und da habe ich ganz große Bauchschmerzen, weil ich finde, es ist eben schon noch ein Unterschied zu Retail-Media, wenn ich wirklich gezielt ein Produkt suche und eine sehr passende Empfehlung bekomme oder ein sehr passendes Ergebnis, zu ich scroll mich durch eigentlich unterhaltsame, interessante Inhalte auf Social Media und werde von einer gleich aussehenden Werbung wie der anderen angesprochen und es gibt eigentlich kaum mehr Unterschiede. Und in diese Richtung geht es jetzt auch heute schon, weil viele Unternehmen einfach weniger Geld in die Kreation reinstecken. Es ist immer noch wahnsinnig aufs Produkt fokussiert, wahnsinnig austauschbare Kommunikation, auch teilweise ja völlig identisch, also von unterschiedlichen Brands aus derselben Kategorie, dass man da keine Unterschiede mehr sieht. Und das wird dann ja noch stärker der Fall sein. Und da weiß ich wirklich nicht, ob das der Weg ist. Und ich glaube, das ist auch ein Trugschluss, jetzt zu sagen, das ist die große Chance für kleine Unternehmen, für Mittelständler, ohne große Gelder aktiv zu werden, weil meiner Meinung nach ist das dann verbranntes Geld. Du gehst unter mit deiner Botschaft und differenzierst dich eben null. Und das ist ja gerade der Shift, den man sieht, wieder zu Kanälen wie Out of Home, wie organische Inhalte auf Social Media, die überzeugen, aber die halt einfach deutlich mehr Arbeit brauchen und mehr kreative Leistungen, als durch ein AI-Tool was durchzujagen. Das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist, ich bin mir auch nicht so sicher, wie begeistert die Unternehmen dann davon sind. Also du gibst ja wahnsinnig viel Kontrolle auch ab. Es wird da was zusammengebaut. Wenn man sich das mal anschaut, wie das früher bei Google war, das gab es da ja auch, dass eben Anzeigen automatisch erstellt wurden. Die waren teilweise fürchterlich schlecht und ich wäre da vorsichtig, als Werbetreibender darauf zu setzen. Für so ein Grundrauschen, okay, das kann ich gut verstehen, aber ich bin verhalten.
Was wir ja gerade erleben, Einsatz von AI, insbesondere in der werblichen Industrie, was da in den letzten Monaten passiert ist, ist schlichtweg beeindruckend. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da qualitativ noch sehr, sehr viel mehr gehen wird. Also das mal vorausgeschickt. Ich bin auch überzeugt, dass im Grunde jeder Wertschöpfungsschritt, ich formuliere mir jetzt mal ein bisschen lose, in der Werbung automatisiert werden kann und damit effizienter wird und potenziell auch besser wird. Was ich jetzt überhaupt nicht sehe, ist, dass irgendjemand alles Geld einem Unternehmen in die Hand drücken wollen oder auch nur die Werbung auf den Meta-Kanälen vollkommen aus ihrer Kontrolle geben wollen. So wie es Mark Zuckerberg geschrieben hat, gib mir ein Foto, gib mir Geld, sag mir deine Ziele, wir liefern dann ab.
Aber die Unternehmen gibt es. Also die gibt es, die sind halt in einem sehr kleinen Segment, aber die dann eben unterscheiden in Kampagnen auf der Plattform und das von A bis Z durchspielen. Das sind nicht viele, aber sie gibt es.
Wir reden jetzt hier nicht über eine standardisierte Anzeige, die 1 Milliarde Kunden kriegen, sondern wir reden über Hyperpersonalisierung, die dabei auch noch eine Riesenrolle spielt. Ich glaube, dass wir nicht rauslaufen werden auf ein Sujet. Wir werden auch nicht auf die 5, 6, 7, die wir typischerweise dann bei Facebook brauchten, rauslaufen, sondern wir werden hochgradiges One-on-One anpassen sehen, wo einfach über eine KI die Dinge so ausgespielt werden, dass wir sie als auch als individuell attraktiv wahrnehmen werden. Wo ich dir recht gebe, Hanna, ist der Moment und die Plattform, auf der ich bin. Während ich bei Google was suche und dann auch dankbar bin, wenn ich dort einen richtigen Vorschlag kriege, findet es hier wieder hinten durchs kalte Knie auf Vermutung meines Klickverhaltens statt und ist damit nicht dort, wo Werbung für mich sein sollte. Werbung soll dort sein, wo sie mir hilft, meine Entscheidung zu treffen und mich nicht in irgendeine Richtung zu nudgen. Und das ist alles pushing in the face. Und da frage ich mich eher, ob das wirklich das ist, wo wir auch Meta sehen wollen. Das andere, Thorsten, glaube ich, ist schon noch, das ist natürlich auch ein Margenspiel. Wenn du hingehen kannst und sagen kannst, du kannst das als Meta abholen, dann hast du eine Rückwärtsintegration, es bleibt mehr bei dir hängen. Und das ist aus ökonomischer Sicht wahrscheinlich schon noch für ihn ein wichtiger Punkt, dass er einfach mehr von dem Share of Wallet eines Werbetreibenden hat. Und dann würde ich Hanna auch zustimmen, es gibt so viele kleine Unternehmen, die sich nicht eine Agentur oder dergleichen leisten können und mit einem ganz schmalen Täschchen eigentlich durch die Gegend laufen. Und für die ist das natürlich ein attraktives Geschäft. Da sind wir wieder in Masse, da sind wir in Volumen, da sind wir skalierbar. Und das ist das Feld, in dem sich Meta ja wohlfühlt und auch auskennt.
Also ich bin da ganz pessimistisch. Was ich hier sehe, ist hyperpersonalisierte Werbung für die unsinnigsten Produkte aus den dunkelsten Winkeln dieser Welt.
Ja, ein Hundekammhandschuh oder ein Bauchwegtrainer. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber let's face it, da gibt es auch zwei, die aus China kommen, die mit dem Kram auch Milliarden scheffeln. Ja, die Temus und die Sheins. Also es ist an dem skalierbaren Massengeschäft ist auf jeden Fall was dran.
Ich glaube trotzdem, es ist ein Trugschluss, dass das günstig ist. Wenn wir uns wirklich mal anschauen, was teilweise die Unternehmen und auch Kleinstunternehmen eben in die Meta-Werbung stecken, dann ist das kein schmales Budget mehr. Also das kann es halt mittlerweile auch mit traditionellen Medien aufnehmen.
Das war's für heute. Sir Johnny Ive, der ehemalige Chefdesigner von Apple, verkaufte sein Startup I.O. für 6 Milliarden Dollar an OpenAI. Dort soll er sich um die Nutzerfreundlichkeit und Schönheit von AI-Hardware und Software kümmern. Wird es bald AI-Produkte auf dem Designniveau eines iPhones geben? Nike verabschiedet sich von seiner digitalen D2C-Strategie und kehrt wieder zu Amazon zurück. Was sind die Hintergründe? Wie ist dieser Verlust von Markenkontrolle gegenüber einer breiteren Distribution einzuordnen? Mark Zuckerberg verkündete gerade das Ende der Werbung, wie wir sie kennen. Ermöglicht durch den Einsatz von AI will Meta ab Ende 2026 nicht nur die Distribution der Werbung übernehmen, sondern auch die vollautomatisierte Kreation der Werbemittel. Wird dies passieren? Wie wird die neue Werbewelt aussehen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun.